Ach, an der Elbe könnte ich für immer sitzen und lesen.
MASV!
Digga, die Baustelle ist hier auch für immer einfach.
Die Sportnews lese ich immer zuerst.
In Silbersack gehe ich schon immer.
Auf dem Bunker haben sie jetzt einen Park gebaut. Das Ding bleibt für immer.
Für immer?
Für immer.
Abendblatt auf dem Handy in der Bahn, zu Hause beim Kaffee, als Podcast auf dem Ohr. Abendblatt? Eigentlich immer.
Hamburg für immer. Hamburger Abendblatt.
Dem Tod auf der Spur.
Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin.
Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Crime Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und bei mir ist wie immer Klaus Püschel, Rechtsmediziner und hochversierter Kenner, wenn es darum geht, Gewaltdelikte wie Mord und Totschlag zu untersuchen und einzuordnen. Hallo Klaus.
Moin Bettina. Ja, und auch liebe Zuhörer. Ja, man kann getrost sagen, dass ich in meiner fast 50 Jahre schon andauernden Zeit als Rechtsmediziner in Hamburg so ungefähr alles an möglichen Mord- und Totschlagsdelikten gesehen habe. Naja, obwohl ich andererseits immer wieder sage, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Das sind überaus gewalttätige Geschehnisse gewesen und auch sehr merkwürdige. Der Fall, über den wir heute sprechen, gehört sicher zu denen, die im Hinblick auf einen Gewaltexzess ganz besonders heftig waren.
Also so schätze ich das auch ein. Außerdem ist das Besondere an unserem heutigen Fall, dass es um einen jahrelangen Konflikt zwischen Vermieter und Mieter geht. Solche Auseinandersetzungen gibt es sicherlich viele mit mehr oder weniger unerfreulichen Episoden. Worüber man sich als Mieter und Vermieter streiten kann, da gibt es ja leider viele Ansatzpunkte, zum Beispiel die Höhe der Miete, die Ausstattung der Wohnung, um nur einige Punkte zu nennen. Glücklicherweise kommt es dann in vielen Fällen irgendwann zu einer Einigung. In einigen anderen Fällen, wenn es richtig schwierig wird, sieht man sich dann wegen eines zivilrechtlichen Streits vor Gericht.
Ja, das stimmt wohl. Aber dieser Streit zwischen Vermieter und Mieter, über den wir heute sprechen, der endete letztlich tragisch, nämlich tödlich.
Wir haben in unserem Studio heute einen Gast, der diesen Fall aus dem Jahr 2014 so gut kennt wie kaum ein anderer. Herzlich willkommen, Joachim Bülter.
Ja, hallo in die Runde und auch von mir ein Gruß an unsere Zuhörer. Vielen Dank für die erneute Einladung und die freundliche Begrüßung. Ich freue mich, heute wieder dabei zu sein.
Herr Bülter, Sie haben ja schon ein paar Mal mit uns hier im Podcast hochinteressante Fälle erörtert. Trotzdem möchte ich Sie für die Hörer, die Sie noch nicht kennen, kurz vorstellen. Sie waren jahrzehntelang Richter in Hamburg und die letzten 13 Jahre Ihrer juristischen Karriere haben Sie als Vorsitzende Richter einer Schwurgerichtskammer ausschließlich über Mord und Totschlag verhandelt. Da erfährt man doch viel über die Abgründe des Lebens, oder?
Ja, das ist schon richtig. Wobei man sagen muss, dass jeder Fall für sich betrachtet seine ganz eigenen Besonderheiten hat. Natürlich gab es teilweise wirklich sehr brutale und sehr bedrückende Taten, über die wir zu verhandeln hatten. Sehr häufig haben Tötungsdelikte aber auch eine sehr spezifische Vorgeschichte. Oft geht es dabei um teilweise schon lang andauernde Konflikte, die dann irgendwann eskalieren und in einem versuchten oder vollendeten Tötungsdelikt enden. So ist es ja letztlich auch in dem Fall gewesen, über den wir heute sprechen. Nach meiner Erfahrung sitzt in vielen Fällen nicht der eiskalte und gefühllose Killertyp auf der Anklagebank, den es natürlich vereinzelt auch gibt. Man kann andererseits auch nicht generell sagen, dass jeder Mensch zum Mörder werden kann. Aber natürlich kann jeder einmal in Grenzsituationen geraten, in denen er sich so verhält, wie er es von sich selbst eigentlich nie für möglich gehalten hätte.
Da sind wir ja schon thematisch bei dem Mann, um den es heute im Wesentlichen bei uns geht. Eigentlich ist er nicht jemand, dem man ein Gewaltdelikt zutraut. Mehr als 6 Jahrzehnte ist der gelernte Tischler und Besitzer eines Mehrparteienhauses in Hamburg-Eppendorf unbestraft durchs Leben gegangen.
Ja, und dann geht dieser Mann dann eines Tages plötzlich sehr heftig gegen einen anderen Mann vor. Er schlägt ihn nieder, greift dann zu einem Hammer und später auch noch zu einem großen Messer und verursacht bei dem Opfer eine Vielzahl von schwersten, letztlich tödlichen Verletzungen. Das Bild, das sich später bei der Obduktion des Opfers bot, kann man durchaus als ein sogenanntes Übertöten bezeichnen. Das bedeutet, dass deutlich mehr Gewalt angewendet wurde, als eigentlich nötig war, soweit man das so sagen kann, um jemanden umzubringen. Dabei geht es gewissermaßen um die Auslöschung eines Menschen, um sein Vernichten geradezu.
Woher kommt dieser Hass? Am 12. Februar 2014 kam es zu dieser heftigen Gewalttat. An diesem Tag verlor der damals 64-Jährige, den wir in unserem Podcast Franz P. nennen wollen, der aber eigentlich ganz anders heißt, im Treppenhaus seiner Villa vollkommen die Kontrolle.
Ja, also das stimmt, das ist völlig richtig. Das kann man durchaus so zusammenfassen. Bekleidet mit einem Pyjama und einem Bademantel streckte der 64-Jährige in einer wahnhaft verzerrten Wahrnehmung seinen 7 Jahre älteren Mieter mit einem Faustschlag nieder. Dann zerschmetterte er mit einem Zimmermannshammer sein Gesicht und stach noch mit einem Küchenmesser auf den Sterbenden ein. Kurze Zeit später sagte er seiner Lebensgefährtin, dass, Zitat, etwas Schlimmes passiert sei. Und Polizeibeamten gegenüber erklärte Franz P. Nach der Tat unter anderem, ich konnte nicht mehr. Er sei nun glücklich und fühle sich gewissermaßen wie befreit.
Befreit? Das klingt merkwürdig. Das impliziert doch, dass Franz P. die Zeit zuvor als ausgesprochen belastend empfunden hat. Offenbar hat er regelrecht darunter gelitten, wie er das Verhältnis zu seinem Mieter, der schließlich sein Opfer wurde, empfunden hat. Was war denn da los zwischen dem 64-Jährigen und seinem 7 Jahre älteren, Opfer und Mieter?
Also der Streit zwischen Täter und dem späteren Opfer, den wir hier im Podcast Jan V. nennen wollen, der hatte seinen Ursprung in einer Mietpreiserhöhung. Zur Vorgeschichte, Franz P. besaß mehrere Immobilien in Hamburg. Das Mehrfamilienhaus in Eppendorf hatte er von seinem Adoptivvater geerbt.
Ja, und insofern hatte diese Immobilie für ihn eine ganz besondere emotionale Bedeutung, zumal sein Adoptivvater Kunstmaler war und mehrere seiner Bilder in dem Haus aufgehängt waren. Außerdem bewohnte er selber eine der Wohnungen in der Villa. Und da ergab sich schon allein durch diese Konstellation eine besondere Bedeutung für ihn. Mit den meisten seiner Mieter kam er eigentlich ganz gut aus, aber mit Jan V. eben überhaupt nicht. Jan V. hatte die Dachgeschosswohnung im April 2007 bezogen. Die monatliche Kaltmiete betrug 730 Euro. Und Jan V. war ein pensionierter Ingenieur und betrieb daneben noch eine kleine Konzertagentur, aber finanziell sah es bei ihm eher eng aus. Das wusste Franz P., der Vermieter, aber nicht.
Und als Vermieter Franz P. schließlich die Miete für die Wohnung in Hamburg-Eppendorf erhöhen wollte, da wehrte sich doch der Mieter entgegen, oder Herr Pilter?
Ja, ganz genau. Jan V. behauptete, es gäbe erhebliche Mängel in dem Haus und in der von ihm benutzten Wohnung. Und fortan beäugten sich Vermieter und Mieter äußerst misstrauisch. Anstatt nun miteinander zu reden und den Konflikt möglichst niederschwellig zu klären, wurden zunehmend unfreundliche Briefe hin und her geschrieben und schließlich schalteten beide Parteien dann auch Anwälte ein.
Also das ist das eine und daraus wird schon deutlich, finde ich, dass Vermieter und Mieter überhaupt nicht gut miteinander auskamen. Aber hier ging es über eine schlechte Stimmung noch deutlich hinaus. Franz P. wurde immer misstrauischer in Bezug auf seinen Mieter. Er glaubte irgendwann, Jan V. wolle ihm, Zitat, wohl den Krieg erklären. Er machte ihn unter anderem dafür verantwortlich, dass angeblich Post verschwunden ist. Er glaubte, der Mieter würde absichtlich Türen besonders laut zuschlagen, um ihn zu ärgern. Und schließlich, der Vermieter nahm sogar an, Jan V. sei Kopf einer Bande, die ihn ausrauen wolle. Er meinte außerdem, sein Telefon werde überwacht und Jan V. stecke dahinter.
Das grenzte doch schon an Verfolgungswahn, oder? Nach meinem Empfinden klingt das nach einer ernsthaften psychischen Störung, wenn man glaubt, ein anderer stecke mit einer Bande unter einer Decke. Oder wenn man meint, weil es im Telefon mal knackt, da wird man abgehört. Oder gab es für diese Befürchtung etwa irgendeinen realen Hintergrund, Herr Bülter?
Ja, also soweit wir das später im Prozess aufklären konnten, gab es keinen Anlass zu glauben, dass von dem Mieter Jan V. eine ernsthafte Gefahr für Vermieter Franz P. ausging. Der Hausbesitzer hat sich da wahnhaft in etwas hineingesteigert. Und schon im Oktober 2012 hatte das ja schwere Folgen gehabt, denn zu diesem Zeitpunkt streckte Franz P. seinen Mieter im Hausflur mit einem Faustschlag nieder und verletzte ihn in diesem Zusammenhang ziemlich schwer.
Dieser Fall landete doch auch vor Gericht. Musste sich Franz P. nicht wegen dieses Faustschlages schon in einem Prozess wegen Körperverletzung verantworten?
Ja, ganz genau. Im Zusammenhang mit dieser Körperverletzung wurde Franz P. im September 2013 zu einer Freiheitsstrafe von 9 Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.
September 2013? Und der nächste Angriff, der dann sogar tödlich endete, erfolgte im Februar 2014, also 5 Monate später. Ich würde sagen, nur 5 Monate später oder schon 5 Monate später. Das heißt, dass auch nach der ersten Verurteilung der Streit offenbar weiter eskaliert ist.
Also definitiv. Man kann sagen, dass der Wahn des einen zum Leid des anderen wurde und beide, sowohl Vermieter als auch Mieter, haben sich fortan für mögliche Übergriffe vorbereitet. Man misstraute einander zutiefst. Herr Bülter, wie wirkte sich denn dieses Misstrauen aus?
Ja, also Vermieter Franz P. hatte in einem Abstellraum, der vom Hausflur aus mit wenigen Schritten gut zu erreichen war, einen Hammer und weiteres Werkzeug liegen. Da wäre er im Fall einer direkten körperlichen Konfrontation relativ schnell herangekommen. Und bei Mieter Jan V. war es so, dass er aus Angst vor seinem Vermieter seine Wohnung nicht mehr verließ, ohne sein Pfefferspray dabei zu haben. Außerdem trug er immer sein Handy bei sich, bei dem der Notruf der Polizei schon voreingestellt war. Also hätte er im Notfall nur eine Taste drücken müssen, und er hätte die Polizei am Apparat gehabt.
Aber diese Vorsichtsmaßnahme, die Sie da gerade eben geschildert haben, die hat dem 71-Jährigen letztlich doch nichts genützt. Der Angriff auf ihn durch seinen Vermieter verlief wohl so überraschend, dass er den Notruf nicht mehr tätigen konnte. Herr Bülter, wie lief die Tat denn ab?
Es war der Morgen des 12. Februar 2014. Franz P. war aufgewacht und überlegte sich jetzt wieder einmal, wie er mit Jan V. in ein persönliches Gespräch kommen könnte. Es sollte unter anderem nach seiner Vorstellung um einen vorangegangenen Streit gehen und auch um eines der bereits erwähnten Anwaltsschreiben, das der Vermieter von der Gegenseite erhalten hatte. Und außerdem wollte er dem Mieter mitteilen, dass er, also der Vermieter, nunmehr das Dachgeschoss ausbauen lassen wollte und deshalb müsse Jan V., der ja in dieser Dachgeschosswohnung lebte, ausziehen. Weil der Vermieter wusste, dass Mieter Jan V. jeden Morgen seine Tageszeitung aus dem Briefkasten holte, entschloss sich Franz P. nun, den 71-jährigen Mieter im Hausflur abzupassen und ihn gewissermaßen zur Rede zu stellen.
Nun ja, also ein klärendes Gespräch ist ja immer sinnvoll, finde ich, vorausgesetzt. Es wird in einem gemäßigten, am besten in einem höflichen Ton geführt, entspannt, ohne Stress. Aber das war wohl bei Franz P. hier eindeutig nicht der Fall, oder?
Nein, das war absolut nicht der Fall. Die Ansprache war offenbar ziemlich ruppig. So haben es vor Gericht jedenfalls später mehrere Zeugen berichtet.
Also das Haus muss doch ziemlich hellhörig gewesen sein, wenn Zeugen das so intensiv mitbekommen haben?
Ja, so war es wohl. Denn auch was danach geschehen ist, haben Nachbarn aus ihren Wohnungen heraus und bei teilweise geschlossenen Wohnungstüren ja mitbekommen und auch sehr eindrücklich schildern können in der Hauptverhandlung.
Also diese Zeugen, manchmal bezeichnet man die ja auch, und daran erinnert mich das, als Knallzeugen, die hörten einen Streit und dann die eigentliche Tat, bei der es ja zu diesen Hammerschlägen kam, die offenbar mitgehört wurden.
Ja, also jedenfalls haben die Zeugen uns später berichtet, dass sie eine verbale Auseinandersetzung mitbekommen haben, sowie dumpfe Geräusche, die durchaus von Hammerschlägen und vom Sturz einer Person stammen konnten. Insgesamt ließ sich später im Prozess ziemlich exakt nachvollziehen, wie sich die Tat abgespielt hat. Und zwar folgendermaßen. Nach einem eher kurzen, durchaus heftigen Wortwechsel eskalierte die Situation. Und dazu kam es, weil der Mieter, den Vermieter, der ihm den Weg versperrt hatte, um ihn zur Rede zu stellen, wie bereits erwähnt, zur Seite schob und der Vermieter Franz P. fiel dabei gegen eine Wohnungstür und zog sich eine leichte Schürfwunde zu. Und daraufhin kam es dann zu einer heftiger werdenden Rangelei, die dann sehr schnell weiter eskalierte.
Also als Rechtsmediziner erlaube ich mir den Hinweis, dass in diesem Zusammenhang die Kräfteverhältnisse zwischen den beiden Männern zu berücksichtigen sind. Der Vermieter war 1,70 Meter groß und 77 Kilo schwer, der Mieter fast 10 Zentimeter größer und rund 15 Kilo schwerer. Aber obwohl der Mieter eigentlich eindeutig körperlich überlegen war, hatte er bei dem, was danach geschah, praktisch keine Abwehrmöglichkeiten. Ja, wohl auch, weil der Vermieter völlig unverhofft und aus extremer Wut heraus gehandelt hat. Obwohl er kleiner war, allerdings natürlich auch 7 Jahre jünger, da schlug er richtig heftig zu.
Ja, genau, das stimmt. Das ist völlig richtig. Franz P., der einen gewissen Wahn entwickelt hatte und glaubte, sein Mieter würde ihn unter anderem abhören und bestehlen, sah ihn also gleichsam als Urheber allen Übels in seinem Haus an. Er wurde im Zuge der Rangelei im Hausflur von einer unbändigen Wut auf den Mieter erfasst und er versetzte Jan V. einen heftigen Faustschlag gegen dessen Auge und der Mieter war auf diesen Angriff vollkommen unvorbereitet und ging zu Boden, wo er dann auch benommen liegen blieb.
Ja, benommen bedeutet hier wohl auch wehrlos. Möglicherweise hat der Mieter zu dem Zeitpunkt sogar schon das Bewusstsein verloren. Er hat ja nicht nur den heftigen Schlag empfangen, sondern ist auch noch gestürzt. Ein solcher Schlag gegen den Kopf reicht unter Umständen jedenfalls dazu aus, dass jemand kurzzeitig ohnmächtig wird. Dass Jan V. zumindest handlungsunfähig war und wehrlos, zu keiner Reaktion fähig, das kann man daraus erkennen, dass wir in der Rechtsmedizin später bei der Untersuchung mit Sektion, also bei der genauen gerichtsmedizinischen Untersuchung, keinerlei Abwehrverletzungen gefunden haben. Der hat sich also überhaupt nicht gewehrt.
Aber Klaus, bei dem, was danach geschah, hätte er sich doch sicherlich zu wehren versucht. Wir wissen ja, dass es nun zu Hammerschlägen und Messerstichen kam. Und in so einem Fall würde man doch die Arme schützend vor den Kopf und den Brustkorb halten, wenn man dazu noch in der Lage wäre, oder?
Ja, ganz sicher. Das ist so etwas wie ein Instinkt, dass man versucht, Angriffe abzuwehren. Dann hält man den Arm davor oder die Hände. Und gerade bei Schlägen gegen den Kopf hat man dann meistens an der Streckseite der Hände diese klassischen Abwehrverletzungen.
Die ihr dann aber nicht feststellen konntet. Herr Bülter, wie ging die Tat denn jetzt nach diesem ersten Angriff weiter?
Ja, also wir wissen, dass eine Nachbarin, die durch den Streit und die Kampfgeräusche im Treppenhaus aufmerksam geworden war, vor ihre Wohnungstür trat und mindestens zweimal rief, der Vermieter solle aufhören.
Aber er hörte nicht auf.
Nein, ganz und gar nicht. Vermieter Franz P. erschloss sich jetzt spontan, den Mieter zu töten. Und er holte, als der Mieter benommen am Boden lag, aus der bereits erwähnten Abstellkammer, die vom Flur aus ja nur wenige Schritte entfernt lag, einen massiven sogenannten Latthammer. Und dabei handelt es sich um einen Hammer mit zwei unterschiedlich langen Spitzen an der Vorderseite. Und damit schlug er dem 71-jährigen Mieter, der ja aufgrund der Wirkung des vorangegangenen Faustschlages noch wehrlos am Boden lag, auf den Kopf. Und dabei rief der Angreifer: Jetzt ist Schluss, ich habe keine Lust mehr.
Jetzt ist Schluss, ich habe keine Lust mehr. Das bezog sich darauf, dass er die mittlerweile jahrelangen Streitereien um die Miete satt hatte, so würde ich das jetzt verstehen. Und es bezog sich wohl auch darauf, dass der Vermieter in seinem Wahn glaubte, Jan V. sei auch für alle möglichen unangenehmen Entwicklungen im Haus verantwortlich. Wir erinnern uns, er fühlte sich doch sogar verfolgt und glaubte sogar, Jan V. sei Mitglied einer Bande, die ihm nach dem Leben trachtet.
Eben. Und wie gesagt, er war gleichsam rasend vor Wut. Und jetzt, nach dem ersten Hammerschlag, schlug er immer weiter zu. Der auf dem Boden liegende Mann leistete aufgrund der schnell aufeinanderfolgenden Angriffshandlung weiterhin keinerlei Gegenwehr. Mindestens noch weitere 12 Mal schlug Franz P. auf den Kopf des anderen ein. Und dabei schlug er sowohl mit der spitzen als auch mit der stumpfen Seite des Hammers zu. Möglicherweise wurde seine Wut und seine Raserei, wir Juristen nennen das einen Zustand hochgradiger affektiver Erregung, zusätzlich dadurch verstärkt, dass er wahnhaft glaubte, das Opfer grinse ihn an.
Moment, hier möchte ich gerne einhaken. Es würde mich sehr, sehr wundern, wenn das Opfer in diesem Moment wirklich gegrinst hätte. Erstens, weil die von Ihnen, Herr Bilter, beschriebenen Hammerschläge auf den Kopf sicher unendlich schmerzhaft waren. Und zweitens, weil das Opfer ja vermutlich schon bewusstlos war. Klaus, hast du dafür eine Erklärung, wieso der Täter geglaubt haben könnte, das Opfer grinse ihn an?
Also ich würde das folgendermaßen interpretieren. Das Gesicht des Opfers dürfte auf jeden Fall schmerzverzerrt gewesen sein. Dabei kneift man manchmal die Augen zu und ja, zeigt ein bisschen die Zähne, also die Lippen werden auseinandergezogen. Außerdem war das Gesicht dieses Opfers nach den ersten Schlägen mit Faust und Hammer vermutlich bereits deutlich entstellt. Und da halte ich es durchaus für möglich, dass der Vermieter den Gesichtsausdruck für sich so interpretiert hat, als grinse das Opfer ihn an. Aber das Gegenteil war natürlich der Fall.
Welche Verletzung habt ihr denn später festgestellt, die durch diese Hammerschläge entstanden sind?
Also, es fanden sich am Schädel des 71-Jährigen Spuren einer mindestens 13-fachen stumpfen Gewalteinwirkung. Dies hat zu insgesamt 4 knöchernen Verletzungskomplexen am Hirnschädel sowie 2 Verletzungskomplexen am Gesichtsschädel geführt. Mindestens 13 Einwirkungen. Es wurde insbesondere die rechte Gesichtshälfte des Opfers weitgehend zertrümmert. Übrigens wurde dabei sowohl mit der spitzen als auch mit der stumpfen Seite des Hammers zugeschlagen.
Und dieses Detail, also dass mit beiden Seiten des Hammers zugeschlagen wurde, das schließt ihr daraus, wie die Verletzungen geformt sind, oder?
Ja, richtig. Besonders ja gut, einfach, klar kann man das erkennen im Bereich der Schädelfrakturen. Gerade wenn mit der Spitzenhammerseite zugeschlagen wird, kommt es zu Impressionsfrakturen. Also das Schädeldach wird eingedrückt, da entsteht auch ein regelrechtes Loch. Und wenn mit der stumpfen Hammerseite zugeschlagen wird, dann sieht man manchmal tatsächlich so den Abdruck der Hammerfläche. Ergänzen möchte ich noch Folgendes. Obwohl die Hammerschläge bei dem Opfer Jan V. diese wirklich schwersten Verletzungen verursacht haben, blieben gewisse Vitalfunktionen des Geschädigten zunächst noch erhalten.
Das heißt was?
Ja, beispielsweise konnte der schwer verletzte Mann noch Schluckbewegungen durchführen. Das geschieht ja unwillkürlich, auch im Zustand der Bewusstlosigkeit. Wir haben später nämlich festgestellt, dass er im Todeskampf nicht nur Blut verschluckt hat, sondern dass er auch noch Teile seiner ausgeschlagenen Zähne heruntergeschluckt hat. Die haben wir dann im Mageninhalt vorgefunden. Etwas gräußliche Vorstellung, finde ich.
Finde ich auch.
Übrigens konnten wir nicht im Detail feststellen, in welcher Reihenfolge denn die Hammerschläge im Einzelnen erfolgt sind.
Ja, aus meiner Sicht kann ich das auch nur unterstreichen. Also, dass trotz der bereits eingetretenen erheblichen Verletzungen die Vitalfunktionen zunächst noch erhalten geblieben waren, das konnte auch durch Zeugenaussagen belegt werden. Obwohl Jan V. zu diesem Zeitpunkt schon schwerste Schädelverletzungen erlitten hatte, gab der 71-Jährige weiterhin noch stöhnende Laute von sich. Und um diese zu unterbinden, holte Franz P. aus der Abstellkammer nun das bereits erwähnte stabile Brotmesser und stach damit dem bereits ja quasi tödlich verletzten Jan V. viermal mit großer Wucht in den Hals- und Brustbereich.
Also auch hier möchte ich gern wieder den Experten fragen. Klaus, welche Verletzungen haben denn die Messerstiche verursacht?
Also, wir konnten anhand der Verletzungen nachvollziehen, dass das Messer, also dieses Brotmesser, Sägezähne gehabt haben muss. Die Klingenlänge betrug immerhin 17,5 Zentimeter. Durch die Stiche wurde unter anderem das Brustbein völlig durchstochen und dann die darunterliegende Lunge verletzt. Auch der Herzbeutel wurde geritzt. Der Angeklagte führte die Stiche mit so großer Heftigkeit aus, dass die Klinge des Messers dabei verbog. Aufgrund der bereits eingeschränkten Herz-Kreislauf-Tätigkeit und des vorangegangenen Blutverlustes, also Blutverlust durch die diversen Kopfverletzungen und auch durch die anderen Stiche, kam es dann jedoch nur noch zu einer geringen Blutansammlung im Magen, also durch das Verschlucken von Blut. Und wir hatten ja auch gesagt, die Zähne waren teilweise verschluckt worden. Im Magen fanden wir dann 110 Milliliter Blut, also nur eine geringe Menge.
Klaus, du hast eben erwähnt, dass das Brustbein durchstochen wurde. Dann müssen die Messerstiche ja wirklich mit außergewöhnlich großer Wucht geführt worden sein. Wie stabil ist denn ein Brustbein? Ist dieses Durchstechen ein besonderer Befund oder habt ihr in der Rechtsmedizin häufiger mit tödlich verletzten Opfern zu tun, bei denen Knochen sogar durchstochen wurden?
Ja, also das kommt schon vor, gerade auch beim Brustbein. Man muss sich das als einen Plattenknochen vorstellen, so wie ein Schild. Etwa 1 Zentimeter dick. Beim Werkzeug spielt es eine ganz besondere Rolle, ob es sehr spitz ist. Spitze Messer durchdringen Knochen wie das Brustbein relativ einfach. Bei einem etwas stumpferen Messer wie einem Brotmesser muss man allerdings wirklich sehr wuchtig zustechen, um durch das Brustbein hindurch die darunterliegenden Organe zu verletzen. Übrigens, ob bereits die Schläge mit dem Hammer oder erst das Versetzen der Messerstiche letztlich für den Tod des Geschädigten ursächlich waren, das konnte nicht mehr eindeutig festgestellt werden. Beide Einwirkungen, also sowohl die Hammerschläge mit schwersten Hirnverletzungen als auch die Messerstiche, waren jeweils für sich potenziell tödlich. Jan V. verstarb wenige Minuten nach dem Beginn der schwersten Einwirkungen durch äußeres und inneres Verbluten und Organversagen.
Herr Bülter, es kam doch an jenem Morgen nach der Tat sehr schnell die Polizei ins Haus. Und wenn ich das richtig verstehe, hat Vermieter Franz P. gar nicht versucht, das Verbrechen zu leugnen.
Nein, geleugnet hat Franz P. seine Tat nicht. Es war tatsächlich ziemlich schnell nach dem Geschehen die Polizei vor Ort. Sie wurde nämlich von zwei Nachbarinnen alarmiert, die ja zumindest gehört hatten, dass im Hausflur offenbar ein Kampf stattgefunden hat. Und außerdem hat Franz P. sich selber nach dem Gewaltdelikt zumindest an eine der Nachbarinnen gewandt und sie gebeten, nicht herunterzukommen. Außerdem hat Franz P. insbesondere gegenüber der Polizei kurz nach der Tat einige bemerkenswerte Äußerungen zu seiner Tatmotivation gemacht, auf die wir ja sicherlich gleich noch zu sprechen kommen werden.
Das finde ich auch wichtig, das sollten wir unbedingt tun. Aber ich würde gerne trotzdem kurz auf etwas eingehen, was Sie eben gerade gesagt haben, nämlich dass Franz P. die Nachbarin gebeten hat, nicht herunterzukommen. Wie später im Prozess festgestellt wurde, hat er das aber nicht gesagt, damit seine Tat nicht entdeckt wird, sondern weil er wollte, dass die Frauen nicht das viele Blut und die Leiche sehen und dann womöglich sich furchtbar erschrecken oder sogar einen Schock erleiden, oder?
Ja, so haben die Zeuginnen das zumindest gedeutet und so haben wir das später in der Hauptverhandlung auch festgestellt. Franz P. hat den Nachbarinnen gesagt, es sei etwas Schlimmes passiert. So hatte er es kurz zuvor auch in einem Telefonat mit seiner Lebensgefährtin formuliert. Und dann hat der Täter, also Franz P., eine Art Aufräumaktion, so kann man das wohl bezeichnen, vorgenommen.
Ja, das macht ja in dieser Situation im Sinne eines Verwischens von Spuren keinen besonderen Sinn. Also er hat den Leichnam aus dem Hausflur weggeschafft und auch noch versucht, Blutspuren zu beseitigen. So war das doch, oder? Es gab da eine Vielzahl von Blutspritzern und weitere Blutspuren, aber auch Wischspuren, unter anderem an einer Tür.
Ja, genau. Die Spurenlage, die sah in etwa so aus, wie es eben schon von Ihnen beschrieben worden ist. Und das, was ich eben als Aufräumaktion bezeichnet habe, war offenbar dadurch begründet, dass Franz P. das Haus wieder nach seiner Vorstellung in einen guten, sauberen Zustand versetzen wollte. Denn er hing ja sehr an dem Haus, das er ja, wie bereits erwähnt, von seinem Adoptivvater geerbt hatte.
Herr Bülter, Franz P. wurde doch später wegen Mordes angeklagt. Wie hat sich der Angeklagte denn vor Gericht geäußert? Hat er überhaupt etwas gesagt zu der Tat?
In der Hauptverhandlung hat er ein Geständnis abgelegt, im Wesentlichen formuliert von seinem Verteidiger in einer verlesenen Erklärung. Aber er hat sich auch ergänzend selber dazu geäußert und hat in diesem Zusammenhang auch sein Bedauern über die Tat ausgedrückt. Und Franz P. hatte die Tat aber schon zuvor gegenüber den Polizeibeamten vor Ort eingeräumt. Und da sagte er unter anderem, ja, ich habe etwas damit zu tun und Sie wissen ja nicht, was der mir angetan hat. Später sagte er auch noch, endlich ist er weg, endlich ist es vorbei. Sie glauben ja gar nicht, wie erschöpfend die letzten Jahre waren. Wir haben im Prozess, um auch das Nachtatgeschehen bewerten zu können, unter anderem die Polizeibeamten als Zeugen gehört, die als Erste am Tatort waren und auf Franz P. getroffen sind. Und die haben uns geschildert, was er zunächst gesagt hat. Und das lief darauf hinaus, dass er mehrfach zum Ausdruck brachte, ich konnte nicht mehr.
Und damit war aber dann gemeint, dass er die angeblichen Schikanen seines Mieters nicht mehr aushalten konnte, oder?
Ja, so war das wohl zu verstehen. Bemerkenswert war überhaupt, welchen Eindruck der Mann, der ja nur wenige Minuten zuvor einen Menschen umgebracht hat, auf die Menschen machte, die ihm danach begegneten. So erzählte eine Nachbarin im Prozess, Franz P. habe auf sie ganz normal gewirkt. Und die Polizeibeamten beschrieben ihn übereinstimmend als ruhig, gefasst und gewissermaßen abgeklärt. Andere sagten sogar, er sei ihnen wie befreit und auch redselig vorgekommen. Und ein weiterer Polizeibeamter beschrieb ihn sogar als kalt und emotionslos. Und einer sagte auch noch, der spätere Angeklagte habe gewirkt, als sei eine Last von ihm abgefallen.
Ich finde, nach Reue klingt das alles nicht.
Nein, eher nicht. Aber später im Prozess bei uns vor dem Schwurgericht hat Franz P. dann ja immerhin gesagt, dass ihm die Tat leid tue. Er hat sich auch bei den Angehörigen entschuldigt, soweit das bei einem Tötungsdelikt überhaupt möglich ist. Also ich finde ja, dass man sich für eine solche Tat eigentlich nicht selbst entschuldigen, sondern eher um Vergebung bitten kann. Aber das nur am Rande. Interessant ist übrigens noch, dass Franz P. in den Wochen vor der Tat über seinem Schreibtisch bereits einen Zeitungsausschnitt hängen hatte, in dem beschrieben wurde, dass ein Vermieter nach diversen Streitigkeiten mit seinem Mieter diesen zusammengeschlagen hatte. Und außerdem hat die Polizei ermittelt, dass Franz P. vor der Tat im Internet Dinge recherchiert hat, wie zum Beispiel, wie den schlimmsten Mieter loswerden.
Kann man das denn so interpretieren, dass er die Tat zumindest abstrakt schon vorempfunden hat, Herr Bilder?
Ja, das liegt tatsächlich sehr nahe. Also sehr wahrscheinlich hat er darüber nachgedacht. Aber wir konnten letztlich nicht nachweisen, dass er eine Tat, so wie sie dann stattgefunden hat, tatsächlich konkret geplant hatte. Es war wohl eher davon auszugehen, dass jedenfalls die Tötungshandlung im Rahmen eines schnell eskalierenden Streits und im Zustand einer erheblichen affektiven Erregung spontan erfolgt ist.
Verurteilt wurde der Angeklagte doch schließlich wegen Mordes. Ihre Kammer, Herr Bilder, hat 12 Jahre und 3 Monate Freiheitsstrafe verhängt und die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Können Sie uns das nochmal erklären, wie das zusammenhängt?
Ja, das ist richtig. Eine solche Anordnung ist tatsächlich erfolgt. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es sich um einen Mord gehandelt hat, wobei das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt war. Dazu würde ich gern zunächst noch einiges erklären, bevor wir auf die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus noch näher zu sprechen kommen.
Also tatsächlich würde ich diese Erklärung zu dem Mord mit dem Mordmerkmal der Heimtücke sehr gerne hören. Zum einen interessiert mich, wieso das Gericht dann zu der Überzeugung kam, dass der Angeklagte heimtückisch gehandelt hat. Heimtücke bedeutet doch, dass das Opfer arg und wehrlos ist und dass der Täter diesen Zustand bewusst ausnutzt. So steht es im Gesetz. Wir wissen aber doch, dass Mieter Jan V. Reizgas im Haus immer dabei hatte und sein Telefon so voreingestellt war, dass er sofort die Polizei hätte anrufen können. Ist man in so einer Konstellation denn dann noch arg und wehrlos?
Ja, also in diesem konkreten Fall schon. Denn für die Annahme einer Arglosigkeit kommt es darauf an, ob das Opfer zum konkreten Tatzeitpunkt und zum Zeitpunkt der ersten Angriffshandlung mit einem Angriff auf sein Leben gerechnet hat. Und das war hier nicht der Fall. Allgemeine und eher abstrakte Ängste oder Befürchtungen vor einer Konfrontation mit einer unliebsamen Person stehen der Annahme einer Arglosigkeit in der konkreten Tatsituation nicht entgegen. Eigentlich ging der Mieter Jan V. davon aus, dass sein Vermieter eine, wenn auch vielleicht erwartet, unangenehme Aussprache mit ihm haben wolle. Insofern sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass sich das Opfer an jenem Morgen keines Angriffes auf sein Leben versah und sich somit in einem Zustand der Arg- und Wehrlosigkeit befand, die von dem Angeklagten ausgenutzt wurde. Somit kam der Angriff für ihn, den Mieter, derart überraschend, dass Jan V. weder sein Pfefferspray noch einsetzen, noch die unter einer Schnelltaste seines Handys abgespeicherte Polizei alarmieren konnte.
Eigentlich sieht das Gesetz doch bei einer Verurteilung wegen Mordes eine lebenslange Freiheitsstrafe vor. Ihre Kammer hat aber nun für den Franz P. etwas mehr als 12 Jahre verhängt. Das heißt, die Strafe wurde gemildert, vermutlich, denke ich, weil davon auszugehen war, dass bei dem Täter die Einsichtsfähigkeit und die Steuerungsfähigkeit eingeschränkt war, oder?
Ja, das sehen Sie ganz richtig. Konkret ging es hier um eine Einschränkung der Steuerungsfähigkeit. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass die Tatausführung beim Angeklagten Franz P. von wahnhaften Vorstellungen in Bezug auf seinen Mieter geprägt war. Also, dass er unter anderem glaubte, sein Mieter verfolge ihn und höre ihn ab und so weiter. Zur Frage seiner Schuldfähigkeit hat unsere Kammer über mehrere Verhandlungstage dann einen erfahrenen psychiatrischen Sachverständigen gehört, der den Angeklagten exploriert, also das heißt eingehend befragt und untersucht hat.
Also der sich dann auch in Akten, unter anderem Krankenakten, eingearbeitet und mit Franz P. auch Gespräche geführt und diese ausgewertet hat. So ist es doch, oder?
Ganz genau. Auf dieser Grundlage hat der psychiatrische Sachverständige ein Gutachten erstellt, das von den Verfahrensbeteiligten übrigens durchaus kontrovers erörtert und diskutiert wurde. Im Ergebnis sind wir aber, wie der Sachverständige dies auch durchaus nachvollziehbar und überzeugend dargelegt und empfohlen hat, zu der Überzeugung gelangt, dass die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit des Angeklagten zum Tatzeitpunkt nicht aufgehoben war, er die Tat also nicht im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen hat.
Die Schuld Fähigkeit von Franz P. war also nicht aufgehoben, aber doch wohl eingeschränkt, oder?
Ja, das ist völlig richtig. Seine Steuerungsfähigkeit war aufgrund einer vom psychiatrischen Sachverständigen diagnostizierten und überzeugend dargelegten Kombination einer wahnhaften Störung in Verbindung mit einem schweren Impulsdurchbruch sicher erheblich eingeschränkt, sodass von einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit auszugehen war. Und diese ist in § 21 des Strafgesetzbuches geregelt. Der sieht vor, dass dann die Strafe gemildert werden kann, was in der Regel in solchen Fällen auch geschieht. Statt einer lebenslangen Freiheitsstrafe kommt dann eine zeitlich begrenzte Freiheitsstrafe in Betracht, wobei der Strafrahmen recht weit gefasst ist, nämlich von 3 Jahren bis zu 15 Jahren reicht.
Sie sprachen eben davon, Herr Bülter, dass der Angeklagte, dieser Franz P., zur Tatzeit eine wahnhafte Störung hatte. Welche Art von Störung hat der psychiatrische Sachverständige denn bei ihm diagnostiziert?
Ja, also der psychiatrische Sachverständige ist bei Franz P. von einer wahnhaften Störung in Gestalt eines sogenannten Beziehungswahns, also einer krankhaften seelischen Störung, in Verbindung mit einem sich in der Tatsituation daraus ergebenden affektbedingten Impulsdurchbruch ausgegangen. In diesem Zustand war die Steuerungsfähigkeit von Franz P. sicher erheblich eingeschränkt. Und daraus ergibt sich, dass von einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit im Sinne von § 21 StGB auszugehen war. Dabei hat aber erst die Gesamtbetrachtung und die Kombination beider psychischen Störungen den für eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit erforderlichen Schweregrad erreicht.
Wenn eine verminderte Schuldfähigkeit sicher festgestellt, bedeutet das für den Angeklagten üblicherweise zunächst mal, dass eine Strafe gemildert wird. Das wäre aus Sicht des Angeklagten natürlich ein positiver Effekt, aber zugleich wird dann ebenfalls geprüft, ob von diesem Menschen eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht, oder?
Ja, das stimmt. Bei einer sicher festgestellten, erheblich verminderten Schuldfähigkeit oder einer Schuldunfähigkeit ist immer zu prüfen, ob von der betreffenden Person aufgrund des festgestellten psychischen Krankheitsbildes weitere erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten sind und die Person deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist. Und wenn diese Gefahrenprognose, die ebenfalls Gegenstand des psychiatrischen Gutachtens ist, vom Gericht begründet gestellt werden kann, dann ist gemäß § 63 StGB auch die Unterbringung des Täters in einem psychiatrischen Krankenhaus anzuordnen.
Und das ist dann ja in unserem Fall, über den wir jetzt gerade reden, genau so passiert.
Genau, das heißt, neben der wegen der erheblich verminderten Schuldfähigkeit gemilderten Freiheitsstrafe von 12 Jahren und 3 Monaten wegen Mordes führte die Gefährlichkeitsprognose für den Angeklagten auch dazu, dass daneben auch seine Unterbringung in der geschlossenen Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses im Urteil angeordnet wurde. Und diese sogenannte Maßregel der Sicherung und Besserung, wie es das Gesetz nennt, wird gemäß § 67 StGB in der Regel vor der Vollstreckung der Freiheitsstrafe so lange vollzogen, bis die Behandlung der psychischen Erkrankung erfolgreich verlaufen ist. Diese Maßregel ist übrigens unbefristet und kann in Einzelfällen sogar über die Dauer der verhängten Freiheitsstrafe hinaus vollzogen werden, solange die Gefahrenprognose eben fortbesteht, was aber regelmäßig einmal jährlich von einer sogenannten Strafvollstreckungskammer gerichtlich überprüft wird.
Herr Bülter, Sie sind damals in der Urteilsbegründung auch auf die Familie des Opfers eingegangen. Seine Partnerin, die Tochter des Opfers und der Sohn wurden durch die Tat und außerdem durch die Tatsache, dass und unter welchen dramatischen Umständen sie den Partner beziehungsweise den Vater verloren haben, sind da schwer traumatisiert worden. Hat der Angeklagte den Angehörigen nicht auch ein Schmerzensgeld gezahlt?
Ja, also die Auswirkungen und Folgen des Tatgeschehens waren für die Personen aus dem persönlichen und familiären Umfeld des Tatopfers wirklich erheblich. Die Lebensgefährtin des Opfers Jan V. war infolge des sie stark belastenden Tatgeschehens zunächst 3 Wochen arbeitsunfähig krankgeschrieben. Sie musste sich einer Traumatherapie unterziehen, anfangs auch mit medikamentöser Unterstützung. und danach absolvierte sie eine Gesprächstherapie, um den gewaltsamen Verlust ihres Partners besser bewältigen zu können.
Und wie war das mit den Kindern des Opfers? Die waren doch beide längst erwachsen, aber trotzdem nicht minder traumatisiert, oder?
Ja, auch der 47 Jahre alte Sohn des Geschädigten war durch die Tat traumatisiert. Er litt unter anderem unter Angstzuständen. Und die 44 Jahre alte Tochter des Geschädigten war ebenfalls durch den Tod ihres Vaters stark belastet. Eine Folge war, dass sie zunächst den Kontakt zu anderen Menschen vermied und sie absolvierte eine Sitzung in einer Traumatherapie. Diesen Angehörigen vom Opfer Jan V. zahlte Franz P. insgesamt 40.000 Euro Schmerzensgeld. Aber eine Geldzahlung kann die schweren Folgen einer solchen Tat natürlich nicht ungeschehen machen. Sicher ist, dass der Angeklagte wirklich furchtbares Leid über die Angehörigen gebracht hat und so habe ich das damals auch in der mündlichen Urteilsbegründung formuliert.
Wir Rechtsmediziner haben ja auch häufig mit Angehörigen von Getöteten zu tun und reden mit der Familie. Nicht selten hören wir von den Angehörigen, dass sie nicht nur darunter leiden, dass ihre Liebsten zu Tode gekommen sind, sondern dass es auch eine Rolle spielt, wie dieses Sterben geschah. Also auch, ob eine Tat beispielsweise für das Opfer besonders schmerz- und qualvoll war oder es spielt eine nicht unerhebliche Rolle, wenn sich eine Tat als außerordentlich brutal darstellt.
Ja, also da sprechen Sie einen Aspekt an, der beim Urteil gegen Franz P. auch in der Strafzumessung berücksichtigt wurde. Während unter anderem das frühe Geständnis des Angeklagten als strafmildernd gewertet wurde, ist strafschärfend berücksichtigt worden, dass die Tat während einer laufenden Bewährungszeit aus der zuvor bereits ja erwähnten Verurteilung wegen Körperverletzung geschah und durch ein ungewöhnlich hohes und für die Angehörigen wirklich kaum zu ertragendes Maß an Brutalität gekennzeichnet war. Und zwar ungewöhnlich hoch, auch für Tötungsdelikte. Und außerdem hat der Vermieter Franz P. den Geschädigten im Flur des von diesem mitbewohnten Hauses, also in einem an sich geschützten Bereich, angegriffen.
Damit sind wir wieder bei dem Thema, das wir eingangs besonders betont haben, nämlich das Verhältnis Mieter und Vermieter. Viele Mieter und Vermieter kommen ja gut miteinander aus, glücklicherweise muss man natürlich sagen. Dieser Fall, mit dem wir uns heute beschäftigt haben, ist wirklich extrem. Vielen Dank, Herr Bülter, dass Sie dieses Verbrechen mit uns gemeinsam erörtert haben. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich Ihre lange Zeit als Richter mal betrachte, dass Sie bestimmt auch noch weitere interessante Fälle in petto haben, oder?
Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt da noch einige interessante und besondere Fälle, die wir einmal gemeinsam besprechen könnten.
Ja, und Sie können darüber ja auch besonders spannend und lebhaft erzählen. Das schätze ich ganz besonders. Und aus meiner Sicht sollten wir uns das nach und nach für die kommenden Monate unbedingt vornehmen.
Na, also das klingt ja nach weiteren interessanten Gesprächsrunden. Ich bin bei der Besprechung einiger weiterer Fälle dann gern wieder mit dabei.
Herzlichen Dank, da freuen wir uns schon drauf. Und ich freue mich ansonsten auf die nächste Folge unseres Crime-Podcastes, wenn es dann wieder heißt, dem Tod auf der Spur.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Hier sind Laura
und Sarah
von 15%, unserem neuen True-Crime-Podcast. Dort behandeln wir jeden Mittwoch einen Fall, in welchem eine Frau zur Mörderin wurde und befassen uns mit der Frage nach dem Warum.
Denn nur bei 15% der Menschen, die wegen Mordes gefasst werden, handelt es sich um Frauen. Warum morden Frauen so viel seltener als Männer? Sind es die Umstände?
Oder kommen einige von ihnen schon böse zur Welt?
Jeden Mittwoch behandeln wir exklusiv bei Podimo einen neuen Fall und versuchen, eine Antwort auf diese Fragen zu finden.
Mit dem Link go.podimo.com/% kannst du die Podcast-App kostenlos testen.
Wir freuen uns, wenn du reinhörst. 15%, wenn Frauen töten. Jeden Mittwoch exklusiv bei Podimo.